Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Digitale Kirche, das ist heute unser Thema. Was machen Christen, Christinnen, überhaupt Kircheninteressierte so im Netz? Die einen, die feiern Gottesdienst bei Facebook.
Ein herzliches Willkommen zu Hause, alle, die uns, egal wo, gerade über Facebook zuschauen. Wir freuen uns, euch wieder zu einem Café-Gottesdienst willkommen heißen zu dürfen.
Wir stellen dieses Online-Missionsprojekt in der zweiten Hälfte dieses Podcasts vor, so in 20 Minuten. Die einen umarmen also das Internet, die anderen helfen denen, die überhaupt nicht mehr ohne Spiele, Netzwerke und immer on können. Wir besuchen eine Beratungsstelle für Online-Süchtige und dazwischen, da stehen zum Beispiel Pfarrer und versuchen, mit den neuen Formen der Begegnung im Netz ansprechbar zu sein. Einer von ihnen ist nachher bei mir zu Gast. Hilfe, ich verbringe zu viel Zeit im Netz, ich finde beim Spielen kein Ende und kann mich nicht von Instagram losreißen. Ganz ehrlich, das hat wohl jeder Mensch mit Handy schon mal gesagt. Also ich habe es jedenfalls gesagt, mehrfach. Soziale Netzwerke verführen zu Disziplinlosigkeit. Aber für manche wird daraus mehr. Eine Abhängigkeit, die das ganze Leben beherrscht und aus der sie alleine nicht mehr rauskommen. Online-Sucht wird erst allmählich ernst genommen. Kein Moment zu früh. Immerhin, es gibt Hilfe für die, die sich in virtuellen Welten verlieren, also Lost in Space sind. Zum Beispiel unter diesem Namen. Lost in Space heißt Berlins erste und einzige Beratungsstelle für Internetsüchtige. Träger ist der katholische Sozialverband Caritas. Elmar Krämer war zu Gast bei Lost in Space.
Berlin-Kreuzberg, Wartenburgstraße 8. Unweit des Parks am Gleisdreieck, der mit seinen großen Wiesen, Skaterbahnen, Beachvolleyballfeldern und vielem mehr nicht nur zu sportlicher Aktivität unter freiem Himmel einlädt, findet man die Anlaufstelle für all jene, deren Leben sich vor allem im Internet abspielt. Lost in Space nennt sich die Beratungsstelle für Computer- und Internetsüchtige der Caritas Berlin. Vom Senat gefördert soll hier Betroffenen der Weg zurück in die wirkliche Welt gezeigt werden.
Jetzt hier sind wir im Wartebereich. Das heißt, wenn Klienten hier ankommen, dann nehmen sie hier erstmal Platz, füllen einen Anmeldebogen aus, können sich ein Getränk noch nehmen. Jetzt steht ein Sofa, das Licht ist eher warm.
Der Sozialarbeiter Gordon Emons ist Leiter der Einrichtung.
Also uns liegt dran, dass man sich hier wohlfühlt und dass es eine Wohlfühlatmosphäre ist, weil die Themen sind schwer genug. Aber wir haben ein Smartphone-Verbot. Das heißt, dass wir hier das Smartphone ausschalten und das dann einfach auch nicht nutzen.
Vor über 30 Jahren wurde das Hilfsangebot unter dem Namen Kaffee beispiellos ins Leben gerufen. Damals vorrangig für Glücksspielsüchtige, für die es noch keinen Anlaufspunkt gab. Doch die Zeiten haben sich geändert, so der Sozialarbeiter.
Und so kam es dann so Anfang der 2000er Jahre, dass auch Computerspieler hier angerufen haben. Mit dem Hilfeschrei, ich habe ein Problem mit dem Spielen, nicht mit dem Glücksspiel, sondern eben mit dem Computerspiel. Und so haben wir quasi vom Caritas-Verband dies dann auch aufgegriffen und gesagt, ja, da müssen wir auch was anbieten.
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung spricht von über einer 500.000 Menschen, die in Deutschland nicht mehr von Computer und Smartphone loskämen und nennt neben Social-Media-Plattformen Computerspiele als Hauptgrund. Die Probleme der Klienten sind vielfältig, ebenso wie ihre bevorzugte Beschäftigung im Internet. Rollenspiele, Social Media, Ego-Shooter. Wobei letztere in der öffentlichen Wahrnehmung oft als Hauptproblem angesehen werden, da in ihnen gewaltverherrlichende Aktionen zum Spielerfolg führen, die natürlich auch den christlichen Grundwerten diametral entgegenstehen. Aus der Perspektive der Suchtberatung sind diese Spiele allerdings nicht die problematischsten, sondern nach Einschätzung Emons eher Online-Rollenspiele.
Da haben die Ego-Shooter, so wie sie zumindest ursprünglich auch waren, die haben lang nicht diese Suchtmechanismen im Spiel drin enthalten, wie beispielsweise eben ein Spiel, was im Hintergrund weiterläuft. Aus moralischer Sicht oder auch aus theologischer Sicht oder auch aus Sicht des Caritas-Verbandes oder dem Wertebild entspricht es natürlich nicht unserer Wertvorstellung, ja, was hier genutzt wird. Aber wir hier in der Beratungsstelle, uns geht es ja darum, die Sucht zu behandeln und nicht Dinge, die Klienten nutzen, auch moralisch zu bewerten.
Rund 750 Klienten kamen im vergangenen Jahr in die Beratungsstelle in Berlin, darunter auch Angehörige von Betroffenen. Wie bei anderen Abhängigkeiten auch, ist es oft ein schleichender Prozess, der zur Sucht führt. Anfangs sind die Spiele Freizeitaktivitäten, doch die Welten, die sie bieten, sind so bunt, so abwechslungs- und ereignisreich, dass einigen Menschen das wahre Leben dagegen grau und trist erscheinen mag. Das größte Suchtpotenzial sieht Gordon Emmons in dem Umstand begründet, dass sich diese Welten ständig weiterentwickeln.
Wenn ich weiß, oh, auch wenn ich jetzt nicht im Spiel bin oder wenn ich eine Pause mache, das Spiel läuft weiter. Das verleitet mich natürlich zum weiteren Spielen immer auch. Es gibt Spiele, da kann ich ganz klar eine Pause einsetzen. Wenn ich aber weiß, wenn ich eine Pause mache und das Spiel läuft im Hintergrund weiter und ich habe immer im Hintergrund, oh, was macht meine Armee? Ich muss schauen, ob die über den Berg gekommen sind oder bei anderen Spielen, die Frauen eher spielen, muss ich schauen, sind meine Blumen gegossen, meine Tiere gefüttert. Und wenn ich hier dies ständig im Kopf habe und dann parallel dazu vielleicht noch über mein Smartphone daran erinnert werde, dass ich meine Blumen gießen muss, dann hat es natürlich ein ganz, ganz hohes Suchtpotenzial.
Spieler, die fast durchgängig spielen, die Essen im Internet bestellen, um die fiktive Welt nicht für den Lebensmitteleinkauf in der realen verlassen zu müssen, die ihre Arbeit und ihr soziales Umfeld erst vernachlässigen und dann nicht selten verlieren. Das sind die Härtefälle bei Lost in Space. Der Weg zurück in die wirkliche Welt ist dann kein leichter.
Derjenige hat ja kaum soziale Kontakte. Das heißt, er sitzt in seiner Wohnung und weiß nicht, was er tun kann, fühlt sich einsam. Und diesen Schritt zu tätigen, beschreiben auch viele der Betroffenen, dass sie sagen, mit dem Spiel aufhören, das kann ich mir eigentlich vorstellen. Aber die Kontakte, die ich im Spiel habe, diese aufzugeben, das fällt mir unglaublich schwer. Und dann geht es natürlich parallel mit der Reduzierung auch darum, wieder Kontakte im Real Life aufzubauen.
Neben Einzelgesprächen mit den Beratern gibt es bei Lost in Space Gruppensitzungen, gemeinsames Kochen und Freizeitaktivitäten, die dazu einladen, den Lebensmittelpunkt aus der digitalen wieder in die wirkliche Welt zu verlegen. Im Sommer lädt zum Beispiel auch der nahegelegene Park am Gleisdreieck zum Sporttreiben, Spazierengehen oder Eis essen. Und immer wenn die Betroffenen die Beratungsstelle Lost in Space verlassen, blicken Sie auf ein riesiges Bild, das auf der Brandwand eines gegenüberliegenden Hauses prangt.
Das haben Sie vor 2 Jahren, glaube ich, ungefähr drauf gemalt. Und am Anfang haben wir gedacht, oh, wo diese angefangen haben, ah, da kommt jetzt ein Kind drauf. Und von der Körperhaltung so, hä, hat das Kind ein Smartphone in der Hand oder was soll das sein? Ja, und schlussendlich wurde eben davon, dass das Kind mit dem Smartphone in der Hand dasteht, auf das Smartphone blickt und gegenüber ein großer Bär denn auch steht und das Kind aber den Bär gar nicht mehr wahrnimmt und gar nicht mehr sieht, weil es eben nur auf das Smartphone konzentriert ist.
Der Sozialarbeiter Gordon Emmons berät Menschen, die nicht mehr vom Computerspiel loskommen. Elmar Krämer hat ihn in der Beratungsstelle Lost in Space besucht. Die Kirche betreibt eine Beratungsstelle für Computerabhängige, wie gerade gehört. Das ist so die typische Rollenverteilung. Auf der einen Seite das Internet und soziale Netzwerke, auf der anderen die Kirchen. Vorsichtig, mahnend, aber doch auch mit dem Gefühl, da müssten wir uns mal drum kümmern, um dieses Internet. Klar, jede evangelische Landeskirche und jedes katholische Bistum hat eine eigene Homepage. Und klar, auch immer mehr Gemeinden haben eine Homepage, auf der dann Gottesdienstzeiten stehen, der Gemeindebrief als PDF und wen man anrufen muss, sollte man tatsächlich eine Frage haben. Aber darüber hinaus? Die Vermittlung von Religiösem jenseits der organisierten Kirche ist, so der Eindruck, immer noch oft Sache von dubiosen Predigern, frommen Kleingruppen und Einzelkämpferinnen und Pionieren aus den Kirchen selbst. Einer von ihnen ist Lutz Neumeier. Er ist Pfarrer im Hessischen Lich, er ist schon lange digital kirchlich unterwegs in den verschiedensten Formaten und er ist jetzt hier zu Gast im Gespräch. Herr Neumeier, Sie waren diese Woche bei der Digitalkonferenz Republika in Berlin. Ist man da als Pfarrer ein Exot?
Sicherlich ist man ein wenig Exot dort, aber das gehört zum Leben eines Pfarrers sowieso dazu, ein bisschen Exot zu sein. Und wenn man ein digitaler Pfarrer ist, dann ist man zu Hause auch immer ein Exot. Aber auf der anderen Seite sind wir gar nicht so wenige mittlerweile. Vor Jahren war das noch anders, aber mittlerweile sind es eine ganze Menge Leute geworden, die sich da auch immer wieder treffen.
Wer in kirchlichen Kreisen sich für die Digitalisierung interessiert, der findet Gleichgesinnte unter dem Hashtag Digitale Kirche. Wen trifft man da? Wer ist Mitglied dieser digitalen Kirche?
Kann man gar nicht so genau sagen. Das sind ziemlich viele Leute und das ist keine eingeschworene Gruppe. Gerade jetzt bei der Republika waren wieder neue Gesichter dabei. Das sind zum einen Pfarrerinnen und Pfarrer, die eben unterwegs sind und die sich irgendwann mal gefunden haben vor einigen Jahren unter diesem Hashtag Digitale Kirche auf Twitter. Und sind aber genauso ehrenamtliche Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen. Ja, Leute, die eben digital unterwegs sind und hier und da etwas dazu beitragen möchten, dass Kirche und Digitales aufeinander achten.
Evangelisch, katholisch, solche Unterschiede, spielt das in digitaler Kirche eine Rolle?
Überhaupt nicht. Also es ist wahrscheinlich ein größerer Prozentsatz evangelisch, aber Katholiken sind dabei. Ich habe jetzt letzte Woche auch wieder gesehen, den sehe ich jedes Jahr auf der Republika, einen Baptisten. Also das macht überhaupt keinen Unterschied.
Sie sind Pfarrer? Sie sind medienaffin und Sie machen, ich habe mich mal auf Ihrer Homepage umgeguckt, eigentlich ungefähr alles oder probieren es zumindest aus, vom Podcast mit der Vikarin, also der Pfarrerinnenausbildung, bis zur Schöpfungsgeschichte als WhatsApp-Story im Konfirmandenunterricht. Ist das was, was zusätzlich zur Gemeindearbeit läuft oder ist das ergänzend? Ist das ein Hobby? Ist das ein integraler Teil Ihrer Arbeit?
Das ist ein Teil meiner Arbeit geworden. Ja, früher hat man erlebnispädagogisch Sachen gemacht oder wir haben Comics gemalt mit den Konfirmanden zur Schöpfungsgeschichte und heute machen wir das eben digital. Also insofern ist in der medienpädagogischen Arbeit mit Konfirmanden, mit Jugendlichen sehr viel wirklich vollkommen integraler Bestandteil der Arbeit. Aber auch sonst ist ja unser Auftrag, zu den Menschen zu gehen und das tun wir, das tue ich sowohl ganz persönlich vor Ort, indem ich zu den Menschen gehe, aber eben auch im Internet, in den Social Media. Und da kann man genauso nah bei den Menschen auch sein.
Ist dann das Internet, sind diese ganzen verschiedenen digitalen Ausdrucksformen einfach nur Mittel zum Zweck oder verändert sich da auch inhaltlich was, wenn man seine Konfirmandenarbeit zum Beispiel mit WhatsApp macht?
Natürlich verändert sich inhaltlich was. Ich meine, gerade wenn Sie das ansprechen, die Messenger ansprechen, ist ein Teil der Arbeit medienpädagogisch auch geworden, das Für und Wider von solchen Messengern zu überlegen, mit den Konfirmanden zusammen. Inwiefern ist das gut, wenn wir uns da unterhalten und welche Gefahren sind auch dabei? Worauf muss man achten? Also da kommt was dazu natürlich. Aber ansonsten ist es Arbeit, die ja früher in anderer Weise vor Ort stattgefunden hat und die jetzt auch vor Ort stattfindet, aber eben ergänzt durch die Arbeit im Digitalen, mit den digitalen Medien, mit den Handys, das die Jugendlichen haben und das ein Teil ihres Lebens ist. Genauso bei Älteren ist es ja auch mittlerweile Teil des Lebens.
Gibt es da einen Generationenkonflikt, eine Generationenlücke, die ja gerne beschworen wird hier? Die Älteren, die gar nichts damit anzufangen wissen und da die Jugendlichen, die sich vom Handy nicht mehr trennen lassen?
Natürlich ist die Nutzung unterschiedlich stark gewichtet, das ist keine Frage, aber mittlerweile sind es auch Rentner, die genauso das Handy benutzen, weil sie da die Fotos ihrer Enkel drauf geschickt bekommen und sich total freuen, wenn sie ein neues Foto finden. Und wenn ich das mal erzähle, zum Beispiel in einem Seniorenkreis, dann sagen die, naja, brauche ich jetzt nicht mehr, aber das ist für die meistens in Ordnung, weil die ja auch sehen, dass ihre Kinder und Enkel das ganz selbstverständlich nutzen. Also Vorbehalte in dieser Weise gibt es eigentlich nicht, solange man als Gemeindepfarrer natürlich mit denen, die da nicht digital unterwegs sein wollen, ganz genauso wie immer auch vor Ort für die da ist.
Gibt es Sachen in Ihrer Gemeindearbeit, die Sie ganz ins Netz verlagert haben?
Nein. Also das ist wirklich ergänzend. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wir haben Jugendgottesdienste zum Beispiel, wo es mal heißt, jetzt holt das Handy raus und dann wird statt einer Umfrage, wo man sich früher vielleicht gemeldet hätte, wird eine Umfrage gemacht, wo es ein bisschen anonymer ist und die Antworten per Handy gemacht werden können, gegeben werden können. Oder es gibt Andachten, Mikroandachten zum Beispiel. Jetzt in der Karwoche hatte ich Mikroandachten geschickt regelmäßig. Aber nur im Digitalen eigentlich nicht.
Das heißt, es ist mehr eine Transformation der bestehenden Form.
Ja,
und der Ergänzung.
Ergänzung. Also zum Beispiel, ich besuche die Senioren natürlich an ihren runden Geburtstagen und früher haben wir allen anderen nie gratuliert. Wer in dem einen oder anderen Social Network ist, der bekommt von mir gratuliert zu ihrem Geburtstag. Und insofern ist es ergänzend. Wo wäre das sonst früher möglich gewesen, dass ein Pfarrer ja fast täglich manchmal 3, 4 Geburtstagskindern zum Geburtstag gratuliert? Und das ist immer etwas, was mit einem Daumen hoch beantwortet wird und oft noch so ein kurzer Austausch, gerade wenn es ehemalige Konfirmanden sind. Was machst du denn jetzt?
Das ist ja immer wieder ein Diskussionspunkt, wenn ich das richtig verfolge, wenn innerhalb der Kirche über das Digitale diskutiert wird, also über das Verhältnis von Nähe und Ferne. Braucht man in der Kirche nicht den direkten Kontakt, also angesichts dieses Jesus-Wortes, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen und dafür müssen die 2 oder 3 aber auch wirklich um einen Tisch zusammensitzen. Also braucht man das oder nicht?
Natürlich ist das schön, wenn man sich an einen Tisch zusammensetzen kann, aber das funktioniert halt nicht immer. Und das ist ja schon seit Jahrzehnten so. Ältere Menschen, die nicht mehr so in die Kirche gehen können, haben früher auch Fernsehgottesdienste oder im Radio Gottesdienste gehört. Und jetzt mittlerweile kann man eben dann auch im Internet mal einen Gottesdienst im Stream erleben, wo man sogar antworten kann drauf und sogar mehr beteiligt ist, als wenn man es nur im Fernsehen anschaut. Gebete zum Beispiel können gleich im Gottesdienst aufgenommen werden.
Aber ist das wirklich Gemeinde, was da entsteht? Also wenn man sich zum Beispiel als digitale Kirche unter diesem Hashtag auf Twitter irgendeine Diskussion führt, an einem Thema arbeitet oder so, ist das Gemeinde?
Also ein Beispiel, was ganz klar Gemeinde ist, es gibt jeden Abend eine Twomplet, eine sogenannte Twitter-Komplet. Komplet ist das Abendgebet der Mönche gewesen. Und um 21 Uhr kann man auf Twitter, wenn man diesem Hashtag folgt, kann man eine Andacht feiern. Dauert circa eine Dreiviertelstunde. Und das ist wirklich Gemeinde. Das sind immer wieder Leute, die man kennt im Laufe der Zeit. Aber auch, es kommen auch immer mal wieder neue Menschen dazu. Einer ist der Vorbeter, in Anführungsstrichen, der das vorbereitet hat und Texte rausgesucht hat, Lieder rausgesucht hat, die dann verlinkt werden von einem Musikkanal oder einem Videokanal. Ja, es ist Gemeinde und es entsteht Gemeinschaft.
Wie viele nehmen an so einer Twomplet teil?
Das kann man gar nicht genau sagen, wie viele teilnehmen, weil viele ja sich nicht wirklich beteiligen, sondern einfach nur dem Folgen. Beteiligen tun sich da mal 5, mal 15, dass sie ein Gebet schreiben, wenn es darum geht, jetzt kommen wir zu den Fürbitten. Das ist sicherlich noch nicht Mainstream, also sowas wie die Twomplet. Aber das heißt nicht, dass nicht auch, wo 2 oder 3 versammelt sind, auch im Internet eine Gemeinschaft entstehen kann und auch Sorgen geteilt werden können. Und auch das habe ich zum Beispiel bei der Twomplet erlebt, aber auch sonst erlebt im Internet, dass mir als Pfarrer auf die eine oder andere Weise per Nachricht Sorgen mitgeteilt werden und es zu seelsorgerlichen Gesprächen kommt. Wo ich dann überlege als Pfarrer, wenn das von vor Ort ist, ob ich dann irgendwann sage, und das habe ich schon wiederholt gemacht, lassen Sie uns mal uns vor Ort treffen irgendwo.
Und dann?
Und dann ist das meistens so gewesen, ja, können wir machen. Aber der Erstkontakt ist manches Mal eben wirklich im Internet gewesen, im Chat. Schon 2007 habe ich das mal geschrieben in einem kleinen Essay Seelsorge im ICQ damals. Und das hat sich seitdem auf andere Kanäle verlagert, aber ist gleich geblieben. Der Erstkontakt im Internet und als Seelsorger überlege ich dann, wann ist es Zeit, jetzt diesen Kanal zu verlassen und einen anderen zu wählen.
Es klingt jetzt alles so beglückend und unkompliziert und eigentlich sehr konstruktiv, was Sie erzählen. Trotzdem ist mein Eindruck eigentlich, dass sich so die institutionalisierte Kirche als solche mit den Internetformen auch durchaus schwer tut. Also vielleicht gerade deswegen, weil Kirche ja diesen Eindruck vermittelt, wir sind unperfekt, bei uns muss alles nicht super sein. Was dann ein bisschen schwierig ist, zum Beispiel so einen Kanal wie YouTube zu bespielen, wo es eben nicht so unbedingt ums Unperfekte und Vorläufige und nicht Professionelle geht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel der Versuch der EKD im Bereich der Influencer Fuß zu fassen, also den YouTube-Kanal Jana glaubt. Da hatte man vorher versucht, eigene Dinge zu machen, die hatten überhaupt keine Klickzahlen. Also hat man eine professionelle Medienagentur angeheuert, die eine junge Frau gefunden hat, die jetzt über ihren Glauben erzählt, was ein bisschen ein Problem ist, weil diese Jana ziemlich freikirchlich, fromm und konservativ glaubt, aber damit eben auch nur einen Teil der evangelischen Christen abbildet. Also wie ist das mit der Kirche in der Welt der schönen, perfekten Influencer?
Wir sind Menschen und ich glaube, es ist gut, wenn das auch rüberkommt. Auch rüberkommt von Jana, von allen anderen, die das bespielen. Es gibt ja gerade hier in Berlin Pfarrerinnen, die mittlerweile im Internet auch einen YouTube-Kanal zum Beispiel bespielen oder Instagram viel posten. Und ja, es ist nicht immer alles 150%ig und Glitzer und Schein, aber das ist es ja im Leben der Menschen auch nicht. Und ich glaube, da liegt schon auch eine Stärke drin, deutlich zu machen, ja, wir haben gute Tage und wir haben schlechte Tage, und da liegt Authentizität, dass es eben nicht immer der Schein ist, der glorios ist und alles ist gut, sondern hier ist ein Mensch, der hat gute Tage, und hier ist ein Mensch, der hat auch mal ein Tief. Und ich habe das selber erlebt. Ich habe jetzt auch ein paar Mal das mit Instagram versucht, auch da zu posten. Ich dachte immer, das lässt du lieber, da dich selber ins Bild zu setzen. Aber ja, auch das ist so, wie ich bin, und mit allen Stärken und mit allen Schwächen und auch mal den guten Tagen oder den weniger guten.
Wobei diese Angebote ja, also gerade dieser EKD-YouTube-Kanal ja eher nicht so, also der sieht ja eher immer glatt und fröhlich aus.
Das ist in diesem Falle so gewollt und das ist auch in Ordnung so. Und das ist ja auch so, dass Jana eine Klientel gefunden hat, die ihr wirklich folgt. Aber ich glaube, es kommt bei ihr schon durch, dass sie bei aller Professionalität bei ihrem Kanal auch ein Mensch ist, der von seinem Glauben erzählt, von ihrem Glauben erzählt.
Ist das ein sinnvolles Engagement?
Also wenn 2 oder 3 folgen, ist es schon sinnvoll. Und wenn es mehrere Tausend sind, 14.000, 15.000, glaube ich, war mal eine Zahl, die ich im Kopf hatte. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt genau gar nicht. Dann ist das etwas, was schon Sinn macht. Und das ist sicherlich ein Ausprobieren. Aber jede und jeder findet da seinen Kanal und findet Leute, die sagen, ja, das nehme ich der Person ab, was sie erzählt.
Reicht es dann, wenn man diese Person hat, der man das abnimmt? Oder muss man dann auch noch wissen, dass da eine Kirche dahinter steht, dass da eine ganze Religion dahinter steht? Also das Internet neigt ja so ein bisschen dazu, oder Social Media neigt so ein bisschen dazu, so die Institutionen, die hinter Leuten stehen, in den Hintergrund zu drücken.
Also soweit wie ich die Menschen, die mittlerweile sich gefunden haben und in den Social Media oder auf YouTube, Instagram und so weiter posten, die machen das sehr deutlich, wer sie sind, dass sie Christen sind, Christinnen sind, dass sie Pfarrerinnen und Pfarrer sind oder Ehrenamtliche, die etwas weitergeben wollen von dem, wie sie leben und wie sie glauben und welchen Unterschied es macht, auf einen Gott zu vertrauen im Leben. Also ich glaube, das merkt man schon.
Ist da nicht die Gefahr, dass man sich ein bisschen vielleicht auf die Grundlagen des Religiösen abgräbt? Also der Computerwissenschaftler Cal Newport, von dem habe ich einen interessanten Beitrag gelesen, der sagte, diese ständige Ablenkung, diese ständige Kommunikation, die gerade soziale Netzwerke zur Verfügung stellen, das stellt sozusagen alle Räume zu, in denen eigentlich sowas wie Kontemplation, wie innere Ruhe, wie ja, die Grundlage von religiösem Gefühl überhaupt entstehen könnte.
Also wenn ich zum Beispiel einen Podcast von einem Kollegen oder einer Kollegin höre, dann komme ich dabei zur Ruhe und komme ich ins Nachdenken. Und wenn ich kommuniziere mit anderen, auch über Glauben, zum Beispiel eben in der schon erwähnten Twombly, dann komme ich auch dabei zur Ruhe. Also für mich ist das kein Widerspruch. Und unser Leben ist insgesamt schneller geworden und das ist ein Teil unser aller selbst. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal das Handy weglege. Also ich habe es nicht immer draußen und auf dem Tisch liegen und beobachte es. Und da ist natürlich eine Gefahr, aber da kommt wieder der Medienpädagoge in mir durch, zu sagen, auch anderen mitzugeben, ja, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen, dann lasst uns auch miteinander was tun und jetzt nicht drauf schielen, dass sofort, wenn eine Nachricht kommt, das Gegenüber erstmal vollkommen abgestellt ist, weil die Nachricht wichtiger ist. Das ist dann das Medienpädagogische in mir.
Die Kirche der Zukunft wird digital sein oder sie wird nicht sein?
Für mich wird die Kirche der Zukunft hybrid sein. Und letztlich ist es so, dass man mit Gott überlassen, wie die Kirche der Zukunft sein will. Da habe ich gute Ruhe. Aber ich glaube, dass wir nicht das Digitale außen vor lassen können und das auch nicht in der Zukunft außen vor gelassen sein wird. Aber dass es auch nicht alles ist. Also hybride Kirche ist für mich das Schlagwort geworden in der letzten Zeit. Auch um deutlich zu machen, es geht nicht darum, das Persönliche, das Menschliche, Kohlenstoffliche von Angesicht zu Angesicht zu verlassen, sondern beides zusammen und beides zu verquicken und dadurch noch eine größere Nähe zu den Menschen zu erreichen.
Wie digital muss und kann die Kirche sein? Wie hybrid, also wie gemischt zwischen digital und analog wird sie vielleicht werden? Lutz Neumeier war das, Social Media begeistert und evangelischer Pfarrer, analog und digital. Besten Dank für das Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die evangelische Kirche castet Influencer, andere beten das Abendgebet via Twitter und noch andere Gruppen richten gleich ihr ganzes Gemeindeleben aufs Internet aus. Und zwar mit einer klaren Absicht. Wenn die Menschen nicht mehr in die Kirche kommen, gehen wir fromme Christen ihnen ins Internet hinterher. Kein Wunder wahrscheinlich, dass die Initiative Gott in Berlin eben in Berlin zu Hause ist. Der Stadt, in der sich freundlich gerechnet gerade mal ein Viertel der Einwohner noch zu einer der großen christlichen Kirchen zählen. Die Idee? Großstadtthemen für Großstadtmenschen verbreitet übers Internet. Also Mission im Netz. Stefanie Oswald hat Gott in Berlin besucht.
Gut. Wir haben noch 2 Minuten. Kommt hier bitte rein.
Danke, danke.
Kaffee kommt. Ja.
Berlin-Moabit an einem Sonntagmorgen. Gerade eben haben die 5 Menschen vor dem Café Coffee Break noch gemeinsam einen kurzen Moment innegehalten und ein stilles Gebet gesprochen. Im Café wird munter geplaudert. Der Kameramann überprüft ein letztes Mal die Technik.
Jetzt langsam ruhig werden. 3, 2, 1, jetzt.
Dann greift Rock'n'Roll-Preacher Frank Michael Gödel in die Saiten und stimmt die kleine Gemeinde auf einen eher unkonventionellen Gottesdienst ein, bei dem heute eine Laienpredigerin zum Thema Ablehnung sprechen wird. 18 Teilnehmer der Veranstaltung sitzen bei Kaffee, Tee oder Orangensaft mit im Raum. 314 Klicks verzeichnet die Veranstaltung später bei Facebook.
Einen wunderschönen guten Morgen hier heute live aus dem Coffee Break in Moabit in der Jakobstraße und natürlich ein herzliches Willkommen zu Hause, alle, die uns, egal wo, gerade über Facebook zuschauen. Wir freuen uns, euch wieder zu einem Café-Gottesdienst willkommen heißen zu dürfen.
2-mal im Monat überträgt gottinberlin.de Gottesdienste auf seiner Internetseite und bei Facebook. Abwechselnd finden sie im Coffee Break oder in einer Kneipe in Berlin-Lankwitz statt. Dabei hatte alles vor etwa 10 Jahren zunächst als reines Internetprojekt begonnen, in den Verwaltungsräumen der Elektromotoren-Reparaturwerkstatt Schmitzdorf in Berlin-Moabit. Hölzerne Wandverkleidungen, ein paar Topfpflanzen, ein altes Ledersofa. Noch heute residiert Gott in Berlin in eher bescheidenen Verhältnissen in den einzigen Verwaltungsräumen der Firma über der Werkstatt. Thomas Gerlach hat das Projekt Gott in Berlin hier im Jahr 2009 mit aus der Taufe gehoben. Er erinnert sich.
Dann haben wir in diesem Raum, wo wir jetzt hier sitzen, in Alt-Moabit 73, 10 Christen aus Berlin und ein Schweizer, haben wir in eine Runde gesessen und haben überlegt, was wollen wir tun? Und wir haben gebetet, wir haben mit Gott gesprochen und jeder hat seine Eindrücke gesagt, die er hatte. Und dann hieß es, lass uns doch Großstädte und Metropolen mal angehen und zu überlegen, was brauchen die Einwohner von Großstädten, um wieder Gott kennenzulernen.
Thomas Gerlach ist 57 und in einer evangelischen Freikirche aufgewachsen. Er hat Wirtschaft studiert, später ging er als technischer Missionar nach Tansania und arbeitete dann für Siemens. Nach 2 Jahren als Geschäftsführer beim Internetportal Campus für Christus in Gießen hat er seine eigentliche Berufung entdeckt. Er möchte in Berlin für den christlichen Glauben werben, in einer Stadt, die im weltweiten Vergleich als besonders säkular gilt.
Es ging tatsächlich darum, dass man dann den Berlinern, ich sag mal, aufs Maul guckt. Was reden die Berliner? Wie kann man ihnen helfen, mehr Interesse für Gott zu gewinnen? Ne? Damit sie nachfragen, dass sie neugierig werden, dass sie mutig werden, auch ihre Fragen zu stellen.
Gott in Berlin wird vom gemeinnützigen Verein Internetmission Berlin e.V. getragen und finanziert sich aus Spenden. Nur Thomas Gerlach und Assistentin Dorita Lehmann haben feste Stellen. Alle anderen engagieren sich ehrenamtlich. Sämtliche Angebote sind kostenfrei und ökumenisch. Ehrenamtliche und Vereinsmitglieder gehören verschiedenen christlichen Konfessionen oder Freikirchen an. Gott in Berlin versteht sich als christliche Lebenshilfe für den Alltag in der Großstadt. Dazu gehören virtuelle Glaubenskurse, Webinare, Blogs und Filme zu Lebensthemen wie Alkohol, Abtreibung, Ablehnung oder Gewalt. Wer möchte, kann per E-Mail Kontakt zu Laienseelsorgern aufnehmen, etwa zu Dorita Lehmann.
Also zum Beispiel schreibt jemand, dass er eben ganz viele Sorgen hat zu Hause und dass der Partner sehr viel Alkohol trinkt und ob man da nicht helfen kann. Oder es gibt andere Situationen, wo Menschen eben sehr traurig sind, weil sie gerade jemanden verloren haben, Familienmitglied. Und da schreiben sie drüber. Und dann öffnen sie sich so nach und nach. Und manches geht eben nach 2-3 Mal wieder zu Ende. Aber es gibt eben auch die Situation, dass man eben über längere Zeit im Kontakt bleibt. Und das Ziel ist, dass man eben diesen Menschen doch wieder einer Gemeinde zuführt.
Gott in Berlin hilft bei der Suche nach einer geeigneten Gemeinde und begleitet Menschen, die sich wieder für die Kirche interessieren, dorthin. Bei medizinischen oder psychologischen Problemen versuche man, fachkundige Hilfe zu vermitteln. Außerdem engagiert sich Gott in Berlin gegen Abtreibungen.
Diese hohe Zahl an Frauen, die abgetrieben haben und sehr darunter leiden und jahrelang in Depressionen leben, die hört keiner, weil sie es auch nicht offenbaren, weil sie sich auch schämen. Und das ist auch eine Ansprache an diese Frauen. Und wir wollen denen aber auch sagen, hey, es gibt Alternativen. Und warum wollen wir das denn nicht bekannt machen, ich sage es ganz bewusst, um Menschenleben zu retten?
Und wie wird das Angebot von der Internetgemeinde angenommen? Gerlach ist zufrieden, sieht aber durchaus Luft nach oben. 6.600 Abonnenten zählt die Facebook-Seite von Gott in Berlin. Das ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass das Erzbistum Berlin derzeit gerade um die 4.300, die evangelische Kirche nur um die 3.300 Abonnenten verzeichnet. Zurück zum Kaffee-Gottesdienst im Coffee Break, der an diesem Sonntag mit dem gemeinsamen Singen endet. Nach Ausschalten der Kamera wird der Rock'n'Roll-Preacher zum Vergnügen der Gemeinde noch weiter jammen mit einem jungen Mann, der seine Gitarre mitgebracht hat.
Ich finde es super. Vor allen Dingen hier trifft sich alles, ob evangelisch, katholisch, das ist schön. Aber ich finde es hier interessanter, weil das ist auch ein bisschen moderner als wir, als wenn du in eine Kirche gehst. Hinterher kann man sich noch nicht unterhalten. Wenn man Fragen hat, kann man ihn ansprechen. Das ist super.
Bei allen Vorzügen des Digitalen haben die Macher von Gott in Berlin doch festgestellt, dass Kirche auch das Gemeinschaftserlebnis braucht. Deshalb will der Verein in den nächsten Jahren nicht nur seine Auftritte in den sozialen Medien verbessern, sondern auch die analoge Dimension seines Projekts ausbauen. Konzerte und Diskussionsveranstaltungen stehen auf dem Programm und eben Gottesdienste.
Unsere Vision ist, dass wir eben den Kneipengottesdienst und Kaffeegottesdienst in jedem Bezirk hier in Berlin durchführen können.
Das Internet als Bühne für Mission. Stefanie Oswald berichtete über die Initiative Gott in Berlin. Nach so viel virtuellem Christentum wird's jetzt nochmal ganz real life, denn ich möchte mit Ihnen in die Kneipe gehen, zumindest für die Dauer eines Beitrags. Denn in eine Bochumer Innenstadtkneipe laden Theologinnen und Theologen ganz regelmäßig ein zu Vortrag, Diskussion und Bier. Eine Anknüpfung an die Tradition der Salons soll das sein. Klaus Deuse war für uns dort.
In Büros wird gearbeitet, in Salons wird parliert und philosophiert, auch von Theologen. Etwa über Fragen wie, starb Jesus auch für die Klingonen, also eine fiktive Spezies aus der Science-Fiction-Reihe Star Trek. Oder Unde Malum, woher kommt der Apfel? Zur Karriere einer verbotenen Frucht. Mit solchen für Christen nicht gerade gängigen Themen setzen sich Nachwuchswissenschaftler der Fakultäten für evangelische und katholische Theologie an der Ruhr-Universität Bochum auseinander. Allerdings nicht in Seminaren, sondern in einer Kneipe in der Bochumer Innenstadt, deren Interieur den Charme des Gelsenkirchener Barocks ausstrahlt. Hier in der plüschigen Atmosphäre eines Hinterzimmers der Goldkante mit Sofa und Stehlampe veranstalten die jungen Wissenschaftler ihren theologischen Salon, in dem mit den Besuchern über Gott und die Welt philosophiert wird. Denn theologische Themen, sagt der 30-jährige Markus Adolfs, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der katholischen Fundamentaltheologie, berühren die Gesellschaft letztlich nicht nur an christlichen Orten.
Theologie und Bier passen ganz hervorragend zusammen. Ich bin der festen Überzeugung, dass gerade das Fach Theologie existenziell wirklich durchdrungen werden muss und die wirklichen theologischen Einsichten eigentlich erst beim Bier in der Reflexion der Vorlesung abends in der Kneipe kommen.
Gut 20 Minuten dauern die Vorträge der Theologen, dann wird diskutiert. Und das oft sehr lebhaft, wie die 34-jährige Promovierte Ann-Christine Grüninger vom Lehrstuhl für Altes Testament der Evangelisch-Theologischen Fakultät erklärt. Was bei den Themen aber kein Wunder sei.
Unsere Vortragstitel sollen ja neugierig machen, sollen auch provozieren manchmal. Wir hatten schon einen Vortrag zum Beispiel zu Star Wars und Theologie oder zum Beispiel auch Sexarbeit heute. Ne? Also wir versuchen immer irgendwie Themen zu finden oder Titel zu finden, die einfach an den Menschen dran sind, die sie interessieren könnten.
Das gilt auch für von Betern, Büßern und Bänkern. Heuschreckengeschichten von damals und heute. Theologische Forschung, stellt der Mitorganisator des Salons Markus Adolfs fest, sei schließlich nicht in Stein gemeißelt.
Wir als Theologen sind doch der festen Überzeugung, dass die Theologie in ihrer Breite für die gesellschaftlichen aktuellen Fragen etwas zu sagen hat.
Von einer Freundin wurde Marion Wiemann auf den Theologischen Salon aufmerksam gemacht. Seitdem kommt sie in die Goldkante, um, wie sie es formuliert, als Christin frische Gedanken aufzunehmen.
Da ich unter anderem Geschichte studiert habe und mich auch sehr für Philosophie interessiere und von der katholischen Kirche eigentlich angetan bin, aber auch kritisch an das Thema gehe, fand ich das mal ganz spannend, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, weil ich mir gedacht habe, dass dort auch andere Aspekte angesprochen werden und dass es nicht zu streng religiös ist, sondern man sitzt dort in einer aufgelockerten, wohnzimmerartigen Atmosphäre. Und das gefällt mir sehr gut.
Der Salon in der Goldkante ist jedenfalls immer gut besucht von Menschen im Alter von 20 bis 60 plus, die eine theologische Neugier mitbringen. Denn theologische Forschung, bekräftigt Ann-Christin Grüninger, befindet sich in einem stetigen Wandel.
Es gibt immer wieder neue Perspektiven auf altbekannte Themen. Gerade für mich als Alttestamentlerin, da gibt es immer auch neue Perspektiven auf biblische Texte. Und die Gesellschaft verändert sich ständig und so auch eben Perspektiven auf Texte, auf Themen. Und das ist besonders spannend.
Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2017 glauben immerhin 2/3 von über 2000 Befragten an Engel. Folglich sind Sie ein gesellschaftsrelevantes Thema für Ann-Christin Grüninger, die im Salon einen ganz speziellen Engel vorstellte, den Erzengel Michael, der in der Offenbarung im Neuen Testament den Drachen, also das Böse, erlegt. Warum gerade Michael und nicht ein anderer Engel, etwa Gabriel, den Drachen tötet? Auf diese Frage antwortet die Theologin im Salon mit neueren Forschungsergebnissen.
Denn Michael ist einfach der ausgewiesene Kriegsengel im Alten Testament schlechthin. Und ich finde es sehr interessant und spannend, dass dieser Kriegsengel Michael, der auch als Volksengel des Volkes Israel bezeichnet wird, dass dieser Kriegsengel eben im Neuen Testament verwendet wird, gebraucht wird, um eben das Böse in Gestalt des Drachens zu erlegen. Und da sehen wir sehr schön, wie christliche Tradition aus den jüdischen Wurzeln sich speist und wie Altes Testament und Neues Testament zusammenhängen.
In diesem Kneipensalon in Bochum wird den Besuchern die große Spannbreite der Theologie vermittelt. Mit Bezug zur Gegenwart, die auch von den Medien beeinflusst wird. So könne, lautet ein Fazit aus dem Salon, ein immer stärker aufkommendes Phänomen wie das des neugermanischen Heidentums durchaus von fiktionalen Serien wie Vikings verstärkt werden. Auch solche Themen klammern die jungen Wissenschaftler nicht aus. Nach Überzeugung von Markus Adolfs haben die evangelische und katholische Theologie noch immer etwas Wichtiges zu sagen.
Und das bringt relativ wenig, wenn wir das dann nur in den Seminarräumen und vielleicht noch bei kirchlichen Veranstaltungen erzählen, sondern das ist schön, wenn das auch für einen breiteren Raum zugänglich wird. Denn ja, ich glaube, wir können auch in vielen Bereichen weiterhelfen.
Bereiche, die viele Menschen bewegen, über die man sich nach den Worten von Salonbesucherin Marion Wiemann aber meist zu wenig Gedanken macht. Darum weiß sie, diesen Ort zu schätzen, in dem über den Tellerrand hinausgeblickt wird.
In dieser Goldkante kommt man eben zu diesen Themen und auf diese Gespräche und merkt einfach, wie aktuell es eigentlich ist, welche aktuellen Themen damit auch verbunden sind, bei welchen in die Kirche gehe. Und die Predigt höre, bekomme ich das nicht. Das kriege ich aber in der Goldkante.
Der theologische Salon in der Bochumer Kneipe Goldkante. Klaus Deuse hat ihn für uns besucht. Und das war's für heute in Religionen. Wenn Sie die Beiträge zur digitalen Kirche nachlesen wollen, dann können Sie das auf unserer Seite tun, deutschlandfunkkultur.de, unter dem Stichwort Religionen. Ich bin Kirsten Dietrich. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.